Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Gedanken von Uwe Kulnig. Nicht schon wieder. Den Kerl mache ich alle, will er sagen. Doch seine Zunge klebt fest am Gaumen und die Lippen sind vom Alkohol zerrissen. Seine Augen sind verklebt, sie schmerzen beim Blinzeln. Ich bringe ihn um. Er knurrt wie ein von rohen Stiefelrippen vertriebener Hund. In Gedanken sucht er nach dem richtigen Mordwerkzeug und nötigt seine schweren Knochen, die dünne Schicht verklebter Federn zur Seite zu schieben. Er zwingt sich aus dem Bett, erwischt mit dem nackten linken Fuß gerade noch den Türrahmen. Seine Zehen knacken, er schreit seinen Schmerz zur Haustür und stolpert mit zum Bersten gefüllter Blase und rasend schmerzenden Zehen die Treppe hinab. »Kann ich ein Paket für die Nachbarn bei Ihnen abgeben, Herr Brandt?« »Verschwinde, oder ich hole diese fiese, ultrascharfe Japanmesser«, denkt Brandt, sich mühsam beherrschend und schielt dabei auf den schlecht rasierten Hals des DHL-Mannes. Stattdessen schnauzt er, »Müssen Sie immer bei mir klingeln um diese beschissene Zeit?« Der Bote grinst frech und wundert sich über den Kerl im verschwitzten Schlafanzug morgens um 11 Uhr. Er ahnt nicht, wie nah das Keramikmesser ist. »Sie sind wenigstens zu Hause«, sagt er munter und deutet vielsagend auf die anderen Einfamilienhäuser. »Moment, ich hole das Paket«, ruft er und ist schon unterwegs zum Lieferwagen. Während er kramt, hebt Brandt die Briefkastenklappe und fummelt mit flacher Hand und gestreckten Fingern die einzige Postsendung heraus. Natürlich schabt er sich heftig den Handrücken an dem scharfen Blechkasten auf und das in winzigen Tropfen herausperlende Blut über der weiß geschundenen Haut macht den Morgen auch nicht besser. Seine Laune befindet sich down under. Er schaut auf die Postkarte. »Wer schreibt heute noch Postkarten?«, murmelt er und sucht die Unterschrift. Vollgekritzelt und auf Englisch. »Na servus.« »Faule Sau, stinkt, Kneipe und Kerl.« Verblüfft schaut Brandt auf. Was war das? Keiner da. Der Kerl kramt noch im Auto und sonst ist niemand in der Nähe. »Ich spinne wohl schon«, denkt er und fährt sich mit der blutenden Hand über die Stirn, was sein Aussehen nicht verbessern dürfte. Die Postkarte zeigt ein altes Haus, ein Geschäft, einen Kuriositätenladen in London. Ach, da steht noch was. »Hängen Sie mir rein, in den Laster schicken, wie rauskriegen?« Brandt schreckt erneut aus seinen Gedanken. »Wer quatscht mich da voll? Ist doch keiner hier«, schimpft er. Und gleichzeitig fühlt er eine verdammte Wut in sich hochkriechen und ein gehetztes Gefühl erfasst ihn. Der Bote kommt und schleppt ein kleines, schweres Paket mit sich, stellt es mit hochrotem Kopf auf die Fußmatte und schiebt es mit dem Fuß mühsam in Brandts Flur. »So, Sie müssen noch unterschreiben«, stöhnt er ergeben, nimmt das Unterschriftsgerät, hält es ihm hin. Jetzt hört Brandt die Stimme des Boten sogar mit Echo. Genervt legt er die Postkarte auf den Spiegelabsatz im Flur, schnappt sich den hingehaltenen Stift und kratzt auf dem winzigen Display herum. Der DHL-Mensch zwitschert ein aufdringliches »Servus«, rennt voller Elan zu seinem Wagen, springt hinein und fährt, die Kurve schneidend, wie ein Blöder um die Ecke. »Hey, hier gibt's Kinder«, denkt Brandt und ist wieder zum Umfallen müde. Er wirft noch einen kurzen Blick auf die Postkarte, schließt die Haustür, geht nach oben und legt sich wieder hin. Gott sei Dank, noch 2 Stunden. Brandt träumt unruhig. Er muss zum Briefkasten gehen, um die Post zu holen, und da steht ein unmöglicher Kerl in einem furchtbar antiquierten Dandy-Aufzug und einer riesigen Fliege unterm Kinn und redet auf ihn ein. Er macht schnell die Tür zu und legt sich wieder hin. Kaum schließt er die Augen, fällt ihm ein, dass er Post holen muss. Er öffnet die Tür und wieder steht ein Typ mit engen Beinkleidern, kurzem schmalen Jackett, einem steifen Kragen und dem lächerlichen hellen Strohhut mit schwarzem Stoffstreifen dort und redet in englischem Kauderwelsch auf ihn ein. Er will offenbar etwas aus Brandts Briefkasten. Im Schlafanzug mag Brandt nicht weiter verhandeln und macht schnell die Tür zu. Er eilt ins Bett zurück. Die Post hat Zeit. Das Telefon klingelt unendlich lange und nervend. Irgendwann merkt er, dass es der Wecker ist. Scheiße, aufstehen. Und sofort fallen ihm diese beiden Typen ein, die vor seiner Tür rumlungern und ebenso gut hierher passen wie ein Fisch in eine Sahnetorte. Die Schlummertaste ist lebensrettend und sofort ist er eingeschlafen. Diesmal steht er gleich an der geöffneten Haustür und zwei neue Typen im bekannten Gewand warten auf ihn. Sie gestikulieren und reden auf ihn ein. Sie wollen an seinen Briefkasten. Nur kurz. Na gut, er öffnet das scheppernde Blechding und blitzschnell greifen sie nach der alten Postkarte. Auch er hat ein Stück davon in den Fingern. Sie ziehen alle drei vorsichtig daran, aber Brandt gewinnt, schnappt sich die Karte und schlägt die Tür zu. Er will endlich lesen, was darauf steht. Schon schreit der Wecker ihn wieder an. Er tastet nach der Postkarte und erwacht endgültig, schweißnass und extrem schlecht gelaunt. Wütend wälzt er sich aus dem Bett. Die Dusche vertreibt die innere Zerrissenheit nicht und so geht er mit geballten Fäusten aus dem Haus. Die Postkarte hat er inzwischen vergessen. Es war ihm nur seltsam, wie er auf die Idee kam, nach seinem alten Strohhut, der im Flurschrank liegen sollte, zu suchen. Weil er nicht zu finden war, setzte Brandt wenigstens die Sonnenbrille auf, trotz leichten Schneefalls. Der Tag lief saumäßig. So wie heute hat er die Leute noch nie angeschnauzt. Er war sich selbst zu viel. Beim Einkaufen brauchte die Kreditkartenmaschine wieder ewig, um die Zahlung abzuwickeln. Und er fürchtete schon. Der Schnee knirschte laut unter den Reifen, als er am Abend in seine Einfahrt bog. Das automatische Garagentor öffnete sich arschlangsam und er säbelte sich fast das Dach ab beim Hineinfahren. Auf der Heimfahrt hatte er dauernd an seine Träume vom Vormittag gedacht und an diese Dandy-Typen. Beinahe ängstlich sah er sich um, als er ins Haus ging. Was mochte es nur mit der Postkarte auf sich haben? Nachdem er seinen Mantel an den Haken gehängt hatte, nahm er die Ansichtskarte. An wen war sie adressiert? Fräulein Brandt, Bamberger Straße, München. Wer zum Teufel ist das? Und wieso ist sie seit 100 Jahren unterwegs? Brandt las den Text und begriff gar nichts. 2 Wochen später sah alles anders aus. Es hatte ja eine Weile gedauert, bis er verstand. Er konnte es nicht glauben und es fühlte sich an, als würde sein Verstand entgleisen. Diese Stimmen kamen aus seinem eigenen Kopf. Aber wieso war da ein Kochrezept, das er repetierte und das sich verdammt nach der Nachbarin anhörte, die es mit österreichischen Wörtern anreicherte und mit Ausdrücken fluchte, die er nicht kannte? Er bekam Angst, fürchtete um seinen Verstand. Er sog alles aus dem Internet, was mit Schizophrenie, Stimmenhören und solchen Dingen zu tun hatte. Es half ihm nicht. Er wurde nur noch mehr verunsichert. Nachdem er sich ihm anvertraute, hatte sein Freund Stefan angefangen, von göttlichen Eingebungen zu reden, hatte von irgendeinem Urgeist, von dem alles kommt und zu dem alles in unendlichen Zyklen zurückkehrt oder so ähnlich geredet. Ja, genau, und diese Geister lernen Kochrezepte auswendig, spottete er. Sie hatten gestritten und Brandt war wütend aus dem Café gestürmt. Aber wenigstens hatte er während des Streits keine Stimmen gehört. Überhaupt hörte er sie nur zu Hause, diese Männer, Frauen, Kindergedanken. Mittlerweile war ihm klar, dass es direkt mit der Postkarte zu tun haben musste. 100 Mal hatte er sie in die Hand genommen und gelauscht. Meistens war es still. Nur ab und zu stürmten fremde Stimmen in seinen Kopf. Gedanken, die den Hund riefen oder maulten, dass vor seinem Haus der Schnee nicht geräumt war. Manchmal männliche Gedanken, die sich auf eindeutige Weise mit einer entgegenkommenden Frau beschäftigten. Besonders schlecht war es gelaufen, als seine zukünftige Ex-Frau ihn besucht hatte. Sie saßen im Wohnzimmer und besprachen einigermaßen nüchtern und ruhig die Trennungsmodalitäten. Da sah sie die Ansichtskarte auf dem Tisch liegen, griff neugierig danach und fragte, wer ihm denn wohl so eine alte Karte aus London schicken würde. Schnell nahm er sie ihr weg, hielt sie mit beiden Händen. Er wollte weiter über ihre Trennung reden, und nun bekam er den absoluten Beweis für die Magie der Postkarte, wie mit einem Hammer aufs Hirn gedroschen. Ein Zweifel war nicht mehr möglich, und nach einer kurzen Panikattacke, die er durch plötzliches Aufspringen und Blumengießen verdeckte und die Susa den Kopf schütteln ließ, testete er während des folgenden Gesprächs alle Möglichkeiten aus. Es war gespenstisch. Er nahm die Ansichtskarte in beide Hände. »Gut, dass wir denselben Anwalt genommen haben. Dadurch sparen wir Geld«, sagte Susa. »Hoffentlich ist es bald vorbei und ich komme hier raus.« Und er fühlte ihre Ungeduld und ihr körperliches Unwohlsein, bemerkte den hastigen Herzschlag, fühlte den dünnen, kalten Schweißfilm auf ihrer Stirn und wie sie sich in ihrer Kleidung beengt fühlte. Alles nur, weil er in ihrer Nähe war. Erschrocken sah er sie an, seine Frau, die versuchte, ihn loszuwerden. »Wir können das Trennungsjahr abkürzen, wenn wir erklären, dass wir schon länger getrennt leben«, erklärte Susa ihm geschäftsmäßig. »Es ist ja sowieso nichts mehr zwischen uns gelaufen, die ganze Zeit.« Nun, die Karte in der linken Hand, hörte er ausschließlich, was sie dachte, alles andere war weg. Er fühlte nicht mehr, was sie fühlte. »Wir müssen unterschreiben, dass wir nicht mehr zusammen waren.« »War sowieso nie viel los in den letzten Jahren, ewig die Arbeit und das Saufen.« Es fiel Brandt unendlich schwer zu unterscheiden, was Susa sagte und was sie dachte. Aber er hörte genau, was sie dachte, was in ihrem Kopf los war. Er schüttelte heftig den Kopf, als wolle er Wasser aus den Ohren bekommen. »Ist was? Hast du Kopfschmerzen?« »Hör auf zu saufen, sonst gehst du ganz vor die Hunde.« »Nein, nein, ich habe nichts getrunken, ich habe keine Kopfschmerzen.« Die Karte in der rechten Hand konnte er seinen eigenen Atem durch ihre Nase riechen. Ekelhaft nach dem einen Bier. Er fühlte, dass sie fror. Susa sah ihn misstrauisch an. »Was ist bloß los mit dir?« »Süß, wie sie schaut. Ich mag sie immer noch. Ich könnte direkt mit ihr nach oben gehen«, dachte Brandt. »Wir müssen also nur unterschreiben, dass wir seit dann und dann nicht mehr miteinander geschlafen haben?«, fragte er und lächelte versonnen. Dabei hielt er die Postkarte wieder fest in beiden Händen. Schon ging bei Susa die Post ab. Ihre Gedanken sprangen fort von ihm in die letzte Nacht. »Wie er riecht! Und diese unglaublichen Hände! Weiß genau, wo ich sie haben will. So geil hat mich noch keiner gemacht. Ich liebe sogar seinen...« Diese Welle nachträglicher Geilheit traf Brandt völlig unvorbereitet. Er wurde rot und warf die Karte auf den Tisch, um sofort wieder danach zu greifen. Die Worte waren das eine, aber ihre Gefühle und Bilder. Er sah, wie Susa mit diesem Gerino fickte, als ginge es um ihr Leben. Riesig sprangen Details aus ihrem Hirn in seins. Er roch, was sie roch, und er schmeckte, was sie schmeckte, und seine Erektion kam blitzartig, bis er ihre Erinnerung seines Samens im Mund spürte. Er würgte und begann zu husten. Angewidert warf er die Postkarte auf den Tisch. »Sonst noch was?« schnauzte er sie an. Susas versonnener Gesichtsausdruck wurde wieder kühl und konzentriert. »Gut, wir treffen uns wie ausgemacht am 17. um 15 Uhr in der Kanzlei.« Brand nahm die Postkarte in die linke Hand. Er hörte noch, was sie dachte, aber es kamen kaum noch Emotionen und Bilder herüber. Er legte die Karte auf den Tisch und berührte sie nur mit dem Zeigefinger. Er hörte nur unklar und mit Lücken, was sie dachte. Es war wie Gedanken stottern. Er ließ die Karte los. Stille. Keine Gedanken, außer seinen eigenen. Als Susa weg war, saß er am Tisch und dachte nach. Hörte wieder ihren Ekel vor seinem zu langen, ungewaschenen Haar, seinem Stoppelbart, der Bierfahne, und dabei hielt er Susa immer noch in den Händen, während sie mit diesem Kerl bumste, und wie sie ihm... Bah! Widerlich, krächzte er heiser und wischte sich mit dem verschorften Handrücken über den Mund und dachte wieder mal an dieses spezielle Keramikmesser, ging in den Keller und holte sich was zu trinken. Brand hatte gelernt, mit der magischen Postkarte umzugehen. Er begann, die Reichweite seines Gedankenlesens zu erforschen. Er erkannte, dass er mit Mühe und Konzentration Gedanken und Gespräche in 10 Metern Entfernung verstehen konnte. Er konnte inzwischen gut unterscheiden, ob sie sprachen oder nur dachten. Manche dachten und sprachen gleichzeitig unterschiedliche Dinge. Was ihm besonders unheimlich, ja völlig unbegreiflich war, er konnte alles verstehen, gleichgültig in welcher Sprache die Menschen dachten. Nachdem der erste Schreck verflogen war, überlegte er sich, was er mit seiner Gabe anfangen könnte. Er wollte ein neues Leben, und dafür brauchte er Geld. Seine alte Schwäche, Poker, fiel ihm ein. Einige Wochen später war er auf großer Pokertour durch Deutschland und Österreich. Es lief immer gleich ab. Checken, wo gespielt wurde, mitspielen, zuerst verlieren und dann abräumen. Blöd war die Ansichtskarte, die fiel auf. Immer die Hand in der Jackentasche ging auch nicht. Postkarte falten traute er sich nicht. Also befestigte er vorsichtig auf der Vorderseite das Foto eines jungen Mädchens und erzählte, sie sei seine Tochter, sein Glücksbringer. Er kam in Kreise, in denen die Gedanken seiner Mitspieler oft ums Eierabschneiden kreisten und er manchmal mitten im Spiel auf die Toilette ging, um nicht zurückzukehren und aus der Stadt zu verschwinden. Trotzdem häufte er schnell viel Geld an. Er unterstützte es durch das Ablauschen manipulierter Wetten auf der Rennbahn. Noch besser lief es mit den Frauen. Mit der Karte in beiden Händen spielend, hörte er sich um, wer anwesend war, wie sie drauf waren und wen er abschleppen könnte. Im Gespräch lenkte er die Inhalte auf Frustrationen und Wünsche. Es klappte hervorragend, zumal er sich mittlerweile pflegte, gut roch und nichts mehr trank. Er brachte das Gespräch nach einer Weile direkt auf Sex, sprach allgemein darüber und hörte sich in ihre Gedanken ein. Fühlte ihre Suche nach Zärtlichkeit, Härte, Kraft, Lust, Gefühl. Er erkannte, was sie wollten, wo sie es wollten und wie sie es wollten. Manchmal, wenn mehrere Frauen anwesend waren und wie abwesend zuhörten und mitdachten, dabei ihren Körper und ihre Lust vor ihm ausbreiteten, an den gesprochenen Worten ihre Gedanken vibrieren ließen und begannen, über sich und ihre Lust nachzudenken, hatte er schon fast durch den überwältigenden Sturm der Gedanken eine Ejakulation. Manchmal konnte er sich kaum halten vor Gier und sprang nicht selten mitten in der Balz auf eine andere Frau um, einfach weil sie den größeren Kick versprach. Er ging so weit, dass er durch die Benutzung der Worte, die sie dachten, erreichte, dass eine Direktverbindung ihrer beiden Körper entstand. Er sagte immer das Richtige, tat immer das Richtige. Inzwischen brauchte er die Postkarte nur noch, um seinen Lauschakku aufzuladen. Das erleichterte ihm, beim Sex die Geilheit seiner Opfer zu erkennen, ohne sich um seinen magischen Schatz kümmern zu müssen. Er konnte sie und ihre Gedanken fressen, wie in einem besonderen Kannibalismus. Er schluckte die Geilheit, um sie beim Sex wieder in sie zurückzuspucken. Er drückte die Knöpfe, strich die Saiten, schlug die Häute, als kennte er ihren Klang. Wenn es ging, um nie zurückzukehren, waren ihre Partituren perfekt und unübertreffbar gespielt, ikonenartig erstarrt. Für immer. Er hatte bald viel Geld beisammen und nahm sich Sex, wie und wann und beinahe mit wem er wollte. Aber noch fehlte die gesellschaftliche Anerkennung. Das brauchte einen kühlen Kopf. Er fuhr nach Berlin und saß während der Sitzungswoche auf der Tribüne. Von dort aus scannte er die Gedanken der Abgeordneten, hörte verborgene Gespräche, schmeckte ihre Ängste und Wünsche, tastete sich hinein in das Zentrum der Macht. Es dauerte nicht lange, dann hatte er genug gelauscht. Er kam durch Zwangsprotektion in ihre Machtzentren und zum Geldadel, stieß dort noch weitere Gedankentüren auf und wusste bald alles. Seine Reichweite stieg weiter, aber er schlief immer schlechter. Die Postkarte noch immer in einer Jackentasche, konnte er die Stimmen unterscheiden, konnte 100 und mehr Gedanken wegfiltern, wenn er die eine Person sah, die er belauschen wollte. Eines Tages sah Brandt eine Live-TV-Show und hörte die Teilnehmer sprechen und denken. Er unterschied Wahrheit, Täuschung und Lüge über viele Kilometer Entfernung. Er fühlte sich großartig, tausende Individuen unterscheiden zu können. Brandt hörte sie erzählen, fragen, schimpfen, weinen, schreien, lernen und verzweifeln. Seine Macht wuchs. Er konnte alles wissen, fühlen und tun. Die Kakophonie menschlicher Gedanken war unbeschreiblich. Er hörte Stimmen aus den Nachbarländern. Dann verließ er den Kontinent, betrat andere. Immer stärker wurde sein Wille, sein Verlangen nach mehr Input. Er experimentierte mit seinem Hirn, baute inneren Druck auf, um sein Denken von dem der Menschen zu isolieren, sie auszuschließen, nur seine eigene Stimmen in diesem Wirrwarr zu hören, wenn sie ihn nervten. Es war wunderbar, all diese Menschen, Schicksale, Erlebnisse und Gedanken zu trinken. Er pickte sich manchmal auffällige Stimmen heraus. Wenn er nicht schlafen konnte, hörte er Müttern zu, die ihre Babys in den Schlaf sangen, fühlte den diffusen Nebel der Kinder, erfuhr vom Schmerz, wenn sie hinfielen und einsam waren in dunklen Räumen. Seine Sensoren gingen weiter und weiter. Dann dieser in seinem Hirn explodierende Schrei. Er wurde begleitet von einer Schockwelle ohnmächtigen, stolzen Schmerzes. Sie wurde zerrissen, fluchte, winselte, schrie, brüllte, kreischte, beruhigte sich, dachte an Glück und wie es werden würde, sah dieses ungesehene Gesicht. Dann schrie sie wieder, ihr Atem hastete, sie roch den verströmenden Saft ihres Körpers, zerriss von 1000 glühenden Messern zerschnitten und wuchs in ihr unbeschreibliches Glück. Der Schwall ihrer Emotionen riss ihn nieder und er wusste, er hatte geboren. Nun kannte er alles. Aber er schlief kaum noch. Nachts, wenn er vor Müdigkeit seine Mauer gegen die Gedanken nicht mehr aufrecht halten konnte, hörte er sie reden. Von alltäglichen Dingen, von Bosheit, Frust, schlechtem Gewissen, Geschäften, Geheimnissen und verborgenen Absichten, Niedertracht, Glück, Hoffnung, Verzweiflung, Neid und Tod oder Sterben oder Verenden, vom Schlachten und vom Krieg. Diese bösen Stimmen wurden lauter, während die schönen Gedanken mehr und mehr verschwanden. Nur wenn er wach war, ausgeruht, hörte er alle und konnte sie ertragen. Sein Ego wuchs und wuchs. Er belauschte die Welt. Er konnte nichts anderes mehr tun, als zu lauschen, in den Leben der Menschen zu stochern, zu fühlen, was sie empfanden, zu riechen, was sie rochen, zu schmecken, was sie schmeckten und zu ficken, vergewaltigen, quälen und streicheln, was sie streichelten oder zerstörten. Er hörte beide. Quäler und Gequälte. Wie ein stoffloses Myzel wuchert sein Geist in die Hirne vieler Menschen. Er vergiftete sich an diesem Denkstoff. Mächtiger wurde er, immer mehr verstand er. »Mein, die ganze Welt ist mein«, schrie er hinaus. Erdbeben, Überschwemmungen, Feuerkrieg waren ihm erst interessant, später zerquälten sie ihn. Er konnte es nicht mehr abstellen. Seine eigene Stimme schien leiser zu werden, und so musste er schreien, um sich zu hören, nicht völlig unterzugehen in der Welt des Grauens, der grauenhaften Welt. »Verschwindet, alle, ich will nichts mehr hören!« Jedes seiner Worte hallte in seinen Kopf zurück, wurde zum Echo, verband sich mit den Mächten der Geister aus den Gehirnen irdischer. Er krümmte sich, als würden die Stimmen den Körper zerquetschen. Er lag auf dem Boden, wälzte sich auf dem Parkett, schlug vor Schmerz und Angst um sich und verlor das Bewusstsein. Am anderen Morgen fühlte er sich, als wäre eine Herde Büffel über ihn hinweggestampft. Aber er lauschte. Nichts, nur seine eigene Stimme. Wo war die Ansichtskarte? Vielleicht, wenn er sie los würde? Doch er konnte sie nicht finden. Sie schoben sich langsam heran. Die leisen Töne suchten nun seine Nähe. Eine dunkle, schwere Wolke zog in sein Hirn. Sie hatten ihn gefunden, die wehenden Fetzen am Ende der Wünsche und Ereignisse, dem Ausklingen des Wütens, Glaubens, Liebens, Leidens und der Enttäuschungen. Sie sahen ihn an, aus ihren verlöschenden Gesichtern, mit ihren Erinnerungen an Erinnerungen an Erinnerungen. Sie wurden leiser, aber immer stärker, klebrig und unlösbar hefteten sie sich an ihn. »Was ist das?«, fragte er. Dann verstand er. Die Lebensenden bissen sich fest in seinem Geist. Er wehrte sich, aber sie blieben. Jetzt hörte er sie alle, die langsamen, schnellen, unerwarteten, plötzlichen Tode, die mit dem letzten Blick auf das, was kommt, die alten, mühsam Sterbenden, die Gequälten, die grindig Aussätzigen und die glamourös Verschwindenden. Brandt sah in den Spiegel. Eine Maske, die sich jeden Augenblick in einen neuen sterbenden Gedanken verwandelte, blickte ihn an. In Augenblicken der Klarheit erkannte er, dass die Postkarte weg musste. Trotzdem überkam ihn ein wahnsinniger Hunger nach dem Denken der Welt. Das Verlangen breitete sich aus wie ein Vakuum. Er glaubte, lebende Gedanken fressen zu müssen. Nur dann würden die Sterbenden verschwinden. Wie ein seit Wochen Hungernder sich auf Essen stürzt, sucht er nach den Stimmen der Agilen, Lebendigen. Das Verlangen nach dem winzigsten Gedankentropfen wurde übermächtig. Er schrie nach diesem flüchtigen Stoff, brüllend vor Schmerz, raste Brand zum Schreibtisch, riss die Schublade, in die er die Postkarte gelegt hatte, auf, griff zu und heulte vor Enttäuschung. Weg! Sie war verschwunden. Die nächste Schublade, nichts. Er durchsuchte das ganze Haus. Alles war leer. Er tobte, schrie von Dieben, Verbrechern und was er alles tun wolle. aber die Postkarte blieb verschwunden und die Stimmen blieben aus. Nur dieses verdammte Raunen der Sterbenden war zu hören. Sollten sie doch verrecken. Die Wolke in seinem Kopf presste ihm das Hirn auf die Größe einer Walnuss. Er saß zitternd auf dem Bettrand, Tränen rannen über sein Gesicht. Verzweiflung und Qual ließ ihn kotzen. Er dachte an seinen Freund Stefan, der ihm die Theorie der unendlichen Wiederkehr erklärt hatte, und der lachte wie ein Teufel. Er suchte die verfluchte Postkarte. Er lief in den Keller. Verdammt, wie soll sie in den Keller gekommen sein? Trotzdem lief er durch die Räume, kroch in den dunklen Raum unter der Treppe. Dort hörte er sie singen, und mit einem Mal verstand er, warum er hier war. Er war ihr Gefäß. Sie wollten, dass er sie hörte. Es wurden immer mehr. Millionen, Milliarden, wenige erkannte er. Von manchen hatte er gehört. Etliche waren unsterbliche, wichtige Gedanken. Auch manche von Vormenschen gedacht. Fast Tiere noch. Wirkliche Tiere. Hier unten lagen all die Gedanken, die sie im Leben je gehabt hatten. Und nun zogen sie in seinen Kopf. Brand brach zusammen. Als er erwachte, nach Tagen erst, waren alle Gedanken der Welt in ihm. Langsam sammelten sie sich zu einem ruhigen Rhythmus, wie der einer Brandung eines riesigen Ozeans. Brand stolperte die Treppe hinauf, sah sich um. Da lag sie, die Postkarte. Sie war dort, wo er sie das allererste Mal abgelegt hatte, auf dem Spiegelsims. Als er nach ihr griff, war der Rhythmus in seinem Hirn schon perfekt synchronisiert. Es formte sich ein Wort und er wusste, wenn dieses Wort gesprochen war, würde alles zu Ende gehen. Auch er würde verschwinden. Das Ende aller zukünftigen Gedanken würde gekommen sein. Was konnte er tun? Er musste es stoppen. Er musste die Postkarte vernichten, wegwerfen, in die Welt schleudern. Brand riss die Tür auf. Draußen warteten 4 altmodisch gekleidete Figuren. Brand steht die Postkarte in den Händen vor dem Haus im Schnee. Voller Angst und Panik schreit er seinen Wahnsinn in die letzten Minuten des lebenden Denkens. Die Angst tropft aus seinen Augen. Er sieht es kommen, dieses große letzte Wort, diesen letzten Gedanken. Er lächelt nun, weil er weiß, welches es ist. Er brüllt ohne Unterlass und die Welt zittert. Er beginnt sich zu lösen. Es braucht nur noch einen winzigen Kick. In seiner riesigen silbrigen Schönheit hängt er dort und wartet auf den richtigen Moment. Das Wort schält sich immer mehr aus dem Rhythmus der toten, der lebenden und werdenden Gedanken heraus und formt sich. Endlich fällt der kalte Stalaktit. Seine Spitze bohrt sich mit der Wucht einer Axt in seinen Schädel, dort, wo einmal die Fontanelle darauf wartete, dass die Knochen sein Denken einschlossen. Der Eiszapfen sprengt die verwachsenen Platten auseinander, schafft Raum, zerstört den Rhythmus der Gedanken und zerschlägt das Wort, während es sich vollendet. Brand steht noch immer erstarrt aufrecht, die Augen ungläubig auf die Ansichtskarte gerichtet. Dann kommen sie. Die Stimmen, Gedanken, Gefühle und Leben verlassen ihn in einem schier unendlichen Strom, wie weißer Dampf aus einem Dampfkessel einer altmodischen Lok. Altmodisch wie die Postkarte und wie die 4 seltsamen Herren dort drüben. Der Strom des Gedachten, Gesagten, Erlittenen zieht im Wind davon. Der Älteste der 4 geht zu Brand, nimmt ihm die Postkarte aus den Händen, prüft sie und nickt zustimmend, und wartet. Als die letzten Gedankenfetzen seinen Körper verlassen, stürzt er auf sein Gesicht in den Schnee. Eigentlich schade, dass er es nicht geschafft hat. Er hat länger durchgehalten als alle anderen in den letzten Zyklen, sagt einer der vier, nimmt seinen lächerlichen Strohhut ab, steckt die Karte ins Futter und wendet sich seinen Begleitern zu. Die Karte ist in Sicherheit, nicht verloren wie 1914. Während sie sich gemächlich auf den Weg machen, verwandelt sich die Postkarte langsam in eine moderne Glückwunschkarte für die Eltern der morgen geborenen Anna. Sie hörten Gedanken von Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.